Kapitel 29. Perry Roden. Perry Roden hatte kurz gezögert, die Tyreliora zu betreten. Aber nachdem Omnark kein Problem damit hatte, dass ihn die anderen begleiteten und die Funkverbindung mit der Magellan weiterhin bestand, war er dem Kelosca doch gefolgt. Sie waren nicht lange unterwegs. Nur ein paar Minuten, in denen Roden versuchte, seine wirbelnden Gedanken zu ordnen. Woher waren die Kelosca so plötzlich gekommen? Hatten sie etwas mit dem Auftauchen der Hammermesch und deren kosmischen Konturen zu tun? Gab es da überhaupt Verbindungen oder repräsentierten diese in 11 Dimensionen denkenden Wesen ein völlig neues Element im Periodensystem kosmischer Zusammenhänge? Bei der Beantwortung dieser Fragen half es leider nicht, dass die Verständigung mit den Keloskern so schwierig und ihre Denkweise extrem exotisch war. Mit Akoniden, Pheronen, Akonen, Mehandor, Aras, ja, selbst mit Topsidern, Azarak oder Tribulanern bestanden trotz aller Unterschiede stets auch große Gemeinsamkeiten. Sie teilten mit den Menschen allgemeine Prinzipien und Werte, bewegten sich in einem generell kompatiblen kulturellen Umfeld. Aber die Kelosca? Sie waren so völlig fremd, fast als stammten sie aus einem anderen Universum. Roden hätte sich gern weiter mit Omnark und seinen Artgenossen beschäftigt, doch das hätte bedeutet, seine eigentliche Mission zurückzustellen, was nicht in Frage kam, die Zeit drängte. Denn weil sie den Weiterflug nach M33 nicht mit Hilfe des Xyris-Exon-Sonnentransmitters unternehmen konnten, mussten sie den LTG-Fernantrieb der Magellan verwenden. Sogar das hieß, dass sie für die verbliebenen 1,5 Millionen Lichtjahre mindestens einen Monat brauchen würden. An diesem Punkt seiner Überlegungen angelangt, führte Omnark sie in einen großen Raum, der Roden an ein medizinisches Labor erinnerte. Wände, Boden und Decke waren weiß und hell, und in der Mitte, große Güte, durchzuckte es den Terraner, als er begriff, was er da vor sich hatte. Thora, Roden der Zoltral, hatte ihn inzwischen über die wichtigsten Punkte aus Luisa Knoches schockierendem Bericht informiert. Vor ihnen standen 3 Kryotanks. Ihr Äußeres wirkte stumpf und fleckig. Die einst durchsichtigen Abdeckungen wiesen Kratzer und blinde Flecken auf. Um die unverkennbar extrem alten Behältnisse gruppierten sich technische Apparaturen, die allesamt wesentlich neueren Datums waren. In den Tanks lagen 3 humanoide Mumien. Obwohl die Gesichter eingefallen und die Haut blass und von einer seltsamen Kristallschicht überzogen war, die im Licht des Labors funkelte, konnte man die Physiognomie noch einigermaßen erkennen. Deshalb hätte es der 3 Metallplaketten mit den eingravierten Namen gar nicht bedurft. Luisa Knoche, Rog Fanta, Gus Barnett. Ein kalter Schauer lief Roden über den Rücken. Die Augen der 3 Menschen waren geschlossen und ihre Gesichtszüge zeigten eine unnatürliche Ruhe, die das Grauen der absurden Situation nur verstärkte. Das Begreifen überfiel ihn schlagartig und mit elementarer Wucht. Knoche, Fanta und Barnett erging es nicht anders. Doch der Schock musste für sie ungleich größer sein. Die Stille im Raum wurde mit jeder Sekunde unerträglicher. Was hat das zu bedeuten? Und durchbrach sie der Terraner mit einer Frage.
Wir haben sie vor sehr langer Zeit an Bord eines im Weltraum treibenden Raumschiffs namens Timebreaker gefunden, antwortete Omnark,
und auf einmal klang er nicht mehr eingebildet und abgehoben, sondern nüchtern und sachlich.
Im Gegensatz zum Rest der ebenfalls in Kryostase liegenden Besatzung waren sie noch am Leben, wenn auch nur noch sehr schwach. Wir haben uns damals entschlossen, sie an Bord der Tyreliora zu nehmen. Ihre Bewusstseine waren noch weitgehend intakt, Also haben wir sie in passende Bio-Avatare transferiert und begonnen, sie zu testen. Bio-Avatare. Roden hatte das Wort nicht als Frage ausgesprochen. Dennoch reagierte der Keloska. Die synthetische Repräsentation für eine isolierte Psyche, erschaffen aus organischen, lebenden Komponenten, die mit einer positronischen Matrix verbunden sind. Eine Art Brücke zwischen biologischer und digitaler Welt. Die physiologische Struktur des Avatars entspricht der eines lebenden Organismus, doch seine Identität und das Bewusstsein werden durch modernste Neurotechnologie beigesteuert. Eine Art Cyborg. Nein, widersprach Omnark. Was du unter einem Cyborg verstehst, ist ein natürlicher Organismus, der teils durch künstliche, mechanische oder technologische Komponenten ersetzt oder ergänzt wird. Ein Bio-Avatar ist weit mehr als das. Er stellt nicht eine Erweiterung des Körpers, sondern eine Verschmelzung von biologischem Leben und neuronaler Technologie dar. Er machte eine kurze Pause und fügte dann hinzu: Im Fall dieser drei Menschen war es notwendig, ihre physischen Hüllen zu erhalten, um ihre psychischen Zustände zu bewahren. Die Körper der Originale waren zu stark degeneriert, um überleben zu können. Aber ihre Bewusstseine konnten wir übertragen. Die individuelle Wahrnehmung blieb dabei unbeeinflusst.